Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Wir freuen uns, auch in dieser Woche mit einem frisch gebackenen Talk der Woche zu erscheinen. Ja, und worum es da um ganz viel Fairness auf dem Markt geht, das verraten wir gleich. Jetzt aber erstmal schön, dass wir uns hören. Und hier ist der Chefredakteur von Reise von Neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Audio Visions.
Lieber Christian, der Talk der Woche, darum geht es ja immer, dass man so ein bisschen tiefer eintauchen kann in eine Geschichte aus der Branche, in ein Thema, das viele Menschen übrigens bewegt. Und jetzt kommen wir zu etwas. Ich bin ja so ein Mensch, ich liebe es, wenn die Sachen gerecht sind und fair sind. Und es gibt immer wieder ja auch Menschen, die sagen, Moment, hier läuft was nicht fair, jetzt werde ich laut. Und mit genau so einem Menschen hast du gesprochen, finde ich ganz besonders schön. Und dann verrat doch mal, um was es geht und warum.
Es geht um das Thema Kickbacks und Rückvergütungen im Reisevertrieb. Und gesprochen habe ich darüber mit einem Menschen, der einen ganz besonderen Namen hat. Während andere vielleicht mit Nachnamen Wurst und mit Vornamen noch Hans heißen, heißt mein Gesprächspartner Alan Freeman. Und der betreibt das Reisecenter Early Bird Bergedorf in Hamburg und kann sich über die Thematik ziemlich aufregen, wie wir gleich hören werden.
Ja, und während wir den Talk der Woche jetzt gleich genießen, mache ich mich also auf die Suche und recherchiere mal nach Hans Wurst. Bis nächste Woche und jetzt viel Spaß mit dem Talk der Woche.
Hallo Alan.
Hallo Christian.
Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, ja, um das es eigentlich lange Zeit ruhig war und dann ist in jüngerer Zeit da wieder einige Bewegung aufgekommen drumherum, nämlich Kickbacks, Rückvergütungen und Ähnliches, die Reisebüros, aber auch eigentlich branchenfremde Player auf Kosten der eigenen Provision gewähren. Und Anlass ist eigentlich ein jüngstes Beispiel, das dir bitter aufgestoßen ist, die Tatsache nämlich, dass die Kollegen vom Springer Verlag, namentlich Bildreisen, jetzt auch angefangen haben mit Rückvergütungen, je nach Reisepreis von, ich glaube, bis zu 250 Euro zu werben, oder?
Ich glaube, ich habe das noch auf dem Schirm. Ich glaube, das waren sogar 150, 200 und 300 Euro irgendwie gestaffelt, je nach Reisepreis.
Ja. Okay. Wie brisant ist für dich als Reisebüro dieses Thema denn eigentlich tatsächlich? Also ich verstehe, dass ihr euch darüber aufregt, aber passiert das jährlich, monatlich oder wöchentlich eher?
Also wir sind ja ein relativ kleines Büro, ein gut laufendes kleines Büro, aber wir werden schon wöchentlich mindestens einmal damit konfrontiert, dass man sich vorkommt, man ist auf dem Bazar. Aber auf dem Bazar kaufst du halt ein Produkt, du feilst ein bisschen und fertig. Hier geht es aber um eine Dienstleistung. Und wir beraten unseren Kunden rein gewissens, suchen ihm was Gutes raus, er bucht die Reise, wir bekommen dadurch die Provision. Jetzt ist es teilweise so, dass sich Kunden auch natürlich beraten lassen. Das Problem haben viele Kunden und die siehst du dann irgendwie nie wieder. Und die platzieren das dann 1:1, meinetwegen jetzt bei Bildreisen, bei Check24, bei Holiday Check und ab in den Urlaub, wie es alle heißen, um dementsprechend natürlich die Cashbacks-Rückvergütung zu bekommen. Weil heutzutage muss jeder auf das Geld achten und da gibt's auch kein schlechtes Gewissen mehr. Aber uns betrifft das ja ordentlich. In der Hinsicht, wir haben die Provision verloren, den Kunden vielleicht auch. Weil der Kunde merkt sich natürlich auch bei der zweiten Buchung bekomme ich ja auch was. Oder ich bekomme nochmal ein Reiseguthaben auf die übernächste Buchung. Und so hat das Online-Portal automatisch schon den Kunden gewonnen. Wir haben ihn verloren, aber die erste Arbeit haben wir erbracht und gucken aus der Röhre. Ne?
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es bei dir so, dass du eine Beratungsgebühr nimmst, oder? Die dann rückgezahlt wird in dem Fall, dass ein Kunde oder eine Kundin bei dir bucht?
Ja, also muss ich ein bisschen korrigieren, das ist eine Kaution. Weil eine Gebühr bekommst du ja nicht zurück. Und bei uns ist es halt so, wir wollen unseren Kunden nicht bestrafen. Der bekommt ja eine Dienstleistung von uns. Das ist letztendlich eine Wertschätzung unserer Dienstleistung. Jeder Kollege, der das Gleiche macht, der weiß, wovon ich spreche. Und damit das nicht ganz umsonst ist, falls du den Kunden nicht wieder siehst oder auch der Kunde später storniert, ist das immer, ich nehme ja 25, 50 und 100 Euro. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die bekommt der Kunde natürlich bei Antritt der Reise wieder zurück. Aber inzwischen ist es auch so, dass diese Kaution, die sind ja wirklich, wirklich gering. Das macht es ja nicht wett, wenn du halt eine vierköpfige Familie hast mit zwei Kindern, zwei Erwachsenen, die in den Sommerferien bei meinem alten Arbeitgeber in Mallorca Urlaub machen, bei Iberostar, mal wegen Albufeira Park. Viele Kollegen kennen dieses wunderbare Hotel. Da bist du mal 10 Mille los. So, und wenn die jetzt vor der Entscheidung stehen, dieses Produkt Familienzimmer mit Gartenblick bei mir zu buchen in der Hochsaison für 10.000 und sie können nach gegenüber zur Haspa gehen, ist ja jetzt wieder so ein Beispiel, die Rückvergüter, die ja,
das ist die Hamburger Sparkasse.
Ja, Haspa Joker ist das. Ja, der Haspa Joker. Mhm. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft man bei dieser Kontogeschichte hat, es gibt 3 verschiedene Kontoformen. Und wenn du Premium Haspa Joker Kunde bist, weiß es nicht, was das im Monat kostet, dann bekommst du 7% Rabattierung auf die Pauschalreise als Rückvergütung. 7%. Das bekommen kleine Krauter nicht mal als Provision, sage ich mal so. Jetzt also die auf 6-8 Provisionssätze arbeiten. Es gibt da so kleine, die so, das so ein bisschen machen, dann ist die Rückvergütung höher als das, was der kleine Reisevermittler bekommt.
Wie ist denn da aus deiner Sicht so der typische Ablauf? Also lassen sich Kunden erst bei dir beraten und kommen dann nie wieder? Oder kommen die ganz offensiv zu dir und sagen, übrigens, da drüben in der Nachbarschaft, da kriege ich aber eine Rückvergütung in Höhe von X%?
Also das, die Kollegen meiner Nachbarschaft das machen, das ist mir nicht bekannt. In meinem Stadtteil in Bergedorf, das ist relativ klein, wir haben 5 Reisebüros, 3 stationäre, sag ich mal so, 2 Kettenbüros, die gehören der TUI. Und die machen das ja eh nicht, außer mit ihrem TUI-Gutschein, der irgendwo im Online ist, der wird dann später angerechnet auf die Reise. Aber das bleibt ja in dem Vertrieb konzerneigen. Und von den 3 Reisebüros bei mir im Umfeld wüsste ich es nicht, weil hier würde keiner an seinem eigenen Bein sägen. Das spricht sich schnell rum. Also da habe ich nicht so die Gefahr. Aber die typische Anfrage ist, wenn ich eine Mail oder eine WhatsApp bekomme, wir machen die Hälfte der Reisen buchen wir inzwischen bei WhatsApp, ist unglaublich, dass die WhatsApp-Anfragen, du merkst, dass die vorbereitet sind und dass sie neutral sind. Sehr geehrte Damen und Herren. Oder ein Bekannter hat sie empfohlen. Oder sie sind bei Google in Hamburg auf Platz 1. Das sind die erst irgendwie, das ist immer sehr unpersönlich. Und irgendwie riechst du das dann raus, dass es schon in die Richtung geht. Ich habe da meistens eine automatisierte Antwort, auch mit der Reiseanfrage, dass sie erstmal ausfüllen, um was es geht, wo der Kunde wirklich einen Button setzen muss, dass er damit einverstanden ist, dass er eine Kaution zahlen muss. So, und bei der Hälfte der Anfragen wird dieser Button nicht gedrückt und somit läuft die Anfrage nicht bei mir auf. Und das ist ein Zeichen von mir, dass der letztendlich nur einen Preisvergleich von mir haben will, ohne überhaupt in meinem Reisebüro zu kommen. Der sitzt zu Hause, schreibt die Reisebüros an, sondern pickt er sich da das beste vermeintliche Angebot raus und kann jetzt in diesem Falle gegenüber ist die Haspa 1:1 beim Haspa Joker diese Sache einbuchen. Und da habe ich meine Arbeit gehabt. Die Haspa hatten gut gelaunten Kunden weiterhin und das war's. Und das nimmt ungemein zu. Und diese Cashbacks von Check24, von Ab in den Urlaub, jetzt auch von Bild-Zeitung. Rewe-Gutscheine halte ich auch nichts von, TUI-Gutscheine halte ich auch nichts. Es geht hier um eine Dienstleistung, es soll ein Endpreis sein und eine Preisgleichheit auf allen Kanälen. Und die ist durch die Rückvergütung einfach nicht gegeben.
Das leuchtet mir ein. Aber du sagtest gerade, es gibt auch Veranstalter, die Gutscheine verteilen. Da hast du als Kunde dann auch einen Preisvorteil oder ein Bordguthaben oder sowas Ähnliches in Höhe von X. Das ist ja aber nicht genau dasselbe wie die Kickbacks, die im Vertrieb betrieben werden, oder?
Nein, das lassen wir mal außen vor. Also ich habe damit relativ wenig zu tun. Ich glaube, TUI Reisebüros mehr. Aber das sind ja letztendlich wieder konzerneigene Reisebüros. Da ist das eine andere Sache. Der Angestellte in einem TUI Reisebüro bekommt ja auch sein Gehalt aus Hannover und gut ist. Und wir Selbstständige, wir bekommen halt in Anführungsstrichen unser Gehalt nur, wenn der Kunde tatsächlich die Reise antritt im vollen Umfang. Und das unterscheidet uns Selbstständige, unabhängige Reisebüros natürlich von den Kettenbüros, die im Besitz der Reiseveranstalter sind. Und dann ist mir der TUI-Gutschein auch wurscht, der kommt bei mir nicht so an. Wir sind sowieso zum Glück nicht so TUI-lastig, sage ich mal so, dass es so auffällt, weil genau gegenüber fast ein First-Reisebüro und ein TUI-Reisecenter ist. Die haben ihre Stammkundschaft, wir leben beieinander schon fast 20 Jahre und wir haben uns alle lieb, das geht alles. Und der Kunde, der Mercedes fährt, bleibt bei Mercedes und der Kunde, der BMW fährt, fährt BMW und so ist es auch bei uns. Also wir nehmen uns keinen Kunden weg und das ist auch in Ordnung so. Aber diese Cashbacks, ich glaube, das ist erst die Spitze des Eisbergs. Wir werden uns wahrscheinlich tagtäglich damit beschäftigen müssen, wenn das jetzt schon so augenscheinlich so auffällig ist. Und es wird ja in allen Portalen und Internet und sonst war überall Werbung gemacht. Und das bleibt natürlich beim Kunden haften. Warum soll ich denn noch in stationäre Reisebüro gehen? Wenn ja, lasse ich mich beraten. Aber ich buche selbstverständlich bei den lieben Kollegen von Check24.
Du hast eben ganz eindrucksvoll beschrieben, dass das tatsächlich für ein Reisebüro wie deins schon ein signifikantes Problem ist. Wie sollte denn die Branche deiner Meinung nach damit umgehen?
Also ändern langfristig kann es nur der Reiseveranstalter selbst. Denn die Cashback-Online-Portale, sage ich mal so, sind ja letztendlich auch Partner bei den diversen Reiseveranstaltern und haben da ihre Agenturnummer und buchen dann die Reisen ein. Und ich denke, das müsste wirklich, auf einer Augenhöhe zu bleiben, muss das getrennt werden. Für mich gibt es irgendwie drei Gruppen. Das ist einmal das klassische stationäre Reisebüro. Dann gibt es die Online-Portale an sich. Die kennen wir ja alle. Und dann gibt es noch die Branchenfremde. Das sind so, ich nenne es mal die drei Säulen, wo die Kunden natürlich die Möglichkeit haben, ihre Reisen zu buchen. Und wenn es nach mir gehen würde, wenn das fair ist, denn die Reiseveranstalter sollten nicht vergessen, warum sie so groß geworden sind. Sie sind durch die stationären Reisebüros zu dem geworden, was sie jetzt sind. Und die Internetwelle, die kam erst Mitte der 2004, 2005, dann begann so die große Welle. Aber davor, alles, was just ab Ende des Krieges oder mit den ersten Neckermann-Pauschalreisen oder in den 70ern durch Schauinsland oder die ersten Pauschalreisen nach Mallorca, ist alles durch den stationären Vertrieb praktisch gekommen. Und die Zahlen sind so in die Höhe geschossen. Und ich finde, ein bisschen Dankbarkeit täte da allen Reiseveranstaltern ganz gut, indem sie einfach sagen, Mensch, wir wissen, was wir an euch haben, denn ohne euch wären wir nicht das, was wir jetzt sind. Das hat ein Reiseveranstalter, nehmen wir alle große, die Umsatzzahlen haben sie nicht allein nur den Onlinern zu verdanken, sondern sie kommen ja aus irgendwoher. Und das kommt aus unserem Schoß. Und wir sind ja immer noch dabei. Und irgendwie hat man das Gefühl, man wird jetzt nach und nach abgesägt, weil die Reiseveranstalter halt sagen, was sollen wir denn machen? Um zurückzukommen auf diese drei Säulen, also Reisebüro stationär, die Online-Portale an sich und die Fremdanbieter oder die Branchenfremde. Ich finde, Branchenfremde sollten generell rausgekickt werden, weil die in dem Business nichts zu tun haben. Und bei den Online-Portalen ist es so, die verdienen ja ohne Ende Provision, unausgesprochen 14-16%. Kein Wunder, dass sie sich Cashback leisten können. Ich sage das mal so raus. Ich kann es sagen, weil ich arbeite nicht beim Reiseveranstalter und ich bin in keinem Verband. Ich finde, Online-Portale sollten generell auf 5% runter, weil es definitiv ein anderer Vertriebsweg ist und fertig. Und die verdienen immer noch daran, denn die Masse macht's. Aber wenn sie nur 5-7% Provision bekommen, dann sind die Cashbacks wesentlich geringer, weil sonst gehen sie auch ins Minus. Und dann würden sich vielleicht einige Online-Portale, gerade Check24 würde sich sagen, das ist für uns überhaupt nicht mehr rentabel, weil sie dann noch mehr draufzahlen müssen, um an die Kundendaten zu kommen. Das ist ja so ein Datenkrake, Check24. Da würde ich nochmal anders das sehen mit ab in den Urlaub oder Holiday-Check. Das ist ja ein reiner Online-Reise Vermittler, sage ich mal so. Und dann gibt's halt uns. Und ich bin dafür halt aufgrund dieser Ungerechtigkeit und dieser Unterschiede, dass ein stationäres Reisebüro, sage ich frei raus, mindestens 11% ab der ersten Buchung bekommen sollte. So, okay. 11%, 5-7% die Onliner und die Branchenfremde ganz raus. So, und dann sagen die Reiseveranstalter, oh, da gehen ja die ganzen Umsätze flöten, wenn wir jetzt bei den Onlinern halt nicht mehr die Buchung generieren können. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei der Pleite von Thomas Cook oder FTI, der Markt würde sich ganz neu verteilen. Denn wenn ein Kunde online nicht mehr diese Cashbacks bekommt, dann bucht der online affin ist, immer noch weiterhin bei Check24, weil er gar keinen Bock hatte, ins Reisebüro zu gehen. Kann ich verstehen. Ich möchte auch nicht immer in der Boutique angesprochen werden. Kann ich Ihnen helfen? Das nervt mich. Dann buche ich, es gibt Sachen, die kaufe ich auch online. Das ist die Freiheit für den Kunden, wo er bucht. Das ist okay, aber da nur 5-7%. Und wenn er zu uns kommt, was er dann nämlich tun wird, weil er diese Vergünstigung nicht mehr beim Onliner bekommen wird, kommt der Kunde langfristig, der vielleicht auch reisebüroaffin ist, wieder zu uns zurück. Und ich denke, die Buchungszahlen, sie werden sich einfach neu verteilen. Und das ist eine unbegründete Angst langfristig bei den Reiseveranstaltern, dass wenn sie da irgendwie einen Stock zwischen die Beine schieben und die stolpern, dass sie weniger Umsatz schieben. Ich glaube, das stimmt nicht.
Also du glaubst nicht, dass die Abhängigkeit der Veranstalter von so manchen Online-Portalen, die ja erhebliche Marktvolumina wälzen, mittlerweile so groß geworden ist, dass das tatsächlich für die zu einer Gefahr werden könnte?
Ich glaube, das ist in den Köpfen drin, aber ich denke, langfristig gesehen kommt das wieder zurück. Und die Reisebüros, die verdienen ja auch immer noch Geld, trotz der Pleite nach Thomas Cook war ja riesig. Ich mochte Thomas Cook. Also es war für mich auch ein Leitveranstalter gewesen. Und FTI ist eine andere Geschichte, aber das verteilt sich einfach neu. Und das ist, finde ich, nicht vorausschauend bedacht, dass man jetzt daran so festhält und sich sagt, die sind marktbeherrschend und wir haben Angst, was passiert mit unseren Umsätzen. Die werden ganz einfach neu verteilt. Wie gesagt, der Online-Kunde bucht weiterhin dahin, bei diesen Online-Portalen. Und der andere überlegt sich jetzt, Mensch, wenn ich jetzt keine Vergünstigung habe, dann kann ich doch letztendlich auch ein Reisebüro in Anspruch nehmen und hab dem hinter den Rücken, haben Support vor mit während und nach des Urlaubes und die checken vielleicht für mich ein oder so, das macht ein Online-Portal ja nicht, oder kommuniziert mit dem Hotel. Und ich glaube, wenn man langfristig vorausschauend das im Auge hat, kommt das auf die Reisebüros wieder zurück. Und ich glaube sogar, wenn das so wäre, dass es dann nach und nach wieder mehr stationäre Reisebüros geben würde als jetzt. Jetzt sind wir eher Minusfaktor, dass wir peu à peu immer weniger haben. Und dann kommen wir auch wieder zu den Umsätzen. Es gibt immer weniger Reisebüros, weil die kaum noch davon leben können, weil die Umsatzvorgaben für die kleineren Reisebüros immer höher geschraubt werden. Aber wiederum, die Online-Portale können Rabatte geben. Und das passt irgendwie nicht, wenn wir bei 10% rumkrautern, sage ich mal so, und Online-Portale meinetwegen 14 bis 16 bekommen. Und die sagen uns, wir sollen dann noch mehr buchen. Und obwohl die Kunden von uns wegwandern, um beim Online-Portal zu buchen, um die Cashbacks zu bekommen. Das passt nicht. Und deshalb bin ich, das sollte generell weg. Es sollte ab der ersten Buchung, ja, sage ich 11%, das wäre eine faire Geschichte. Aber man muss uns irgendwie auch fair behandeln. Und das bleibt im Moment aus, weil die immer sagen, wir können dagegen nichts machen. Rückvergütung ist ja legal, das ist erlaubt. Aber man kann sich ja trennen. Da hatten wir schon drüber geschnackt, wie bei einer Ehe. Es lassen sich Menschen auch scheiden.
Ja, klar. Das ist ja aber genau ein Thema, ne? Die großen Veranstalter betonen ja durchaus immer wieder den Wert der Reisebüros, die Bedeutung der Beratung im Reisebüro. Sie weisen auch immer wieder darauf hin, dass die Buchungen dort höherwertiger seien, als die, die online getätigt würden, und räumen auch ein, dass die Kundenzufriedenheit bei Reisebürobuchungen insgesamt größer ist, eben wegen der Beratung und weil die Kundschaft vermutlich weiß, was sie am Ende im Urlaub erwartet. Und auf der anderen Seite diese Argumentation, du hast sie eben schon angeführt, uns sind da juristisch die Hände gebunden, wenn jemand auf einen Teil seiner Provision verzichten will. Nur gibt es ja im Moment ein Verfahren, das gerade läuft, das hat AIDA angestrengt und das wird jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile durch die Instanzen gehen. Und dann wird irgendwann zu diesem Thema, ob denn ein Anbieter überhaupt berechtigt ist, so jemanden rauszuwerfen, ein Urteil gefällt werden. Siehst du trotzdem, bevor da abschließend irgendetwas entschieden ist, eine Möglichkeit für die Veranstalter zu agieren?
Ja. Ich denke, alle Reiseveranstalter sollten sich zusammenschließen, weil Gewinner letztendlich ist der Reiseveranstalter und der stationäre Vertrieb, wenn da jetzt eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Umsatztechnisch wie auch qualitativ für den Kunden. Ich bin immer so ein Verfechter, ich finde das so schön, diesen englischen Begriff Code of Conduct, den hattest du auch schon mal benutzt. Wenn man den so sprechen würde nachgehen würde, man würde in die neuen Agenturverträge oder wenn das neue Geschäft hereinkommt, diesen Passus mit reinbringen. Und kann dem Online-Portal wie auch dem Reisebüro anbieten, sich daran zu halten oder nicht. Das obliegt ja letztendlich allein nicht der Entscheidung des Vermittlers. Und entweder halten sich welche und dran nicht. Und wenn die das nicht machen wollen, dann heißt es ja, dann tut uns das leid, dann können wir nicht mit ihnen arbeiten. Ich denke, dass jeder Reiseveranstalter kann sich ja aussuchen, mit wem er arbeitet. Und wenn ich noch bedenke, 2006, als ich mich beworben habe bei Reiseveranstaltern, gerade auch damals bei der TUI, was ich für ein Gutachten über mein Reisebüro in Spee anfertigen lassen musste, an Buchungszahlen und alles, um überhaupt eine Agentur zu bekommen, wundere ich mich, dass Online-Portale oder Branchenfremde überhaupt die Möglichkeiten haben, Reiseveranstalter zu buchen. Aber ich denke, die Reiseveranstalter sind so eine Macht, dass sie keine Angst haben müssen vor Online-Portalen. Wie gesagt, das wird sich neu verteilen. Aber ich finde, so ein Code of Conduct für alle, es gibt auch schwarze Schafe bei den Reisebüros, mir ist jetzt keins hier bekannt, welches Rückvergütung oder Rabatte gibt, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre ja auch ein Genickschuss gleich, ne? Also wer das macht. Wenn das einmal sich rumspricht, bekommen die Kollegen das auch mit und der Kunde, der Nächste, erwartet das auch. Ah, das ist das Reisebüro, das Rabatt gibt. Das ist nicht mehr hip, das macht keiner mehr, glaube ich. Ja, Code of Conduct, das ist für mich letztendlich die Zukunft, denn man kann ja in den Agenturverträgen nachträglich auch Passus, Mehrzahl Passus, Passi, weiß ich nicht, im Nachhinein noch ändern. Und entweder wird das akzeptiert oder nicht, es wird ja keiner gezwungen.
Na klar, wie groß ist denn deine Hoffnung, dass das irgendwann in absehbarer Zeit mal passiert? Das ad eins. Und zweitens, es gibt ja eine ganze Reihe touristischer Verbände, die alle sagen, ja, sie setzen sich für die Branche ein. Bis auf einen, namentlich würde ich mal sagen, den VUSR, halten sich aber alle zu dieser Thematik relativ bedeckt. Wie groß ist deine Hoffnung, dass sich das ändern könnte?
Oh, die Hoffnung habe ich immer, sonst hätte ich kein Reisebüro. Wir sind ja echt belastbar, das hat man ja festgestellt die letzten Jahre. Meine Hoffnung ist immer da. Ich finde, man sollte einfach das nicht auf sich belassen lassen. Man sollte aktiv immer bei dem Thema bleiben und auch die Kollegen sensibilisieren, wenn ich das in den Netzen immer sehe, wie viele überhaupt keine Meinung dazu haben und immer mit dem Strom so schwimmen. Und das ist letztendlich, wo sich Reiseveranstalter und Online-Portale die Hände reiben. Ich meine, wir sind echt, der stationäre Reisevertrieb ist eine Macht, also die Online, unsere Reisebüros. Denn wir generieren, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir liegen, aber ich denke, die Hälfte aller Pauschalreisen wird noch über stationäre Reisebüro gebucht. Da sind wir wirklich ein gallisches Dorf in Europa. Aber das kriegst du aus den deutschen Köpfen auch nicht raus. Das wird auch immer so bleiben, denke ich. Wir sind nicht in Dänemark oder in England, da läuft das ganz anders. Und dementsprechend, das ist ein Geschenk, das wir in unserer Hand halten. Und das sollten wir hegen und pflegen. Aber wenn wir das immer so schleifen lassen, weil jetzt vermeintlich ja alles wieder besser läuft, obwohl ich finde, die letzten Monate gehen die Buchungszahlen wieder runter, weil die Menschen verunsichert sind und jeden Euro zusammenkramen. Da ist der Krieg und da kommt das und alles. Man merkt, dass da so eine Wolke entsteht, finde ich persönlich. Man sollte sich nicht auf diesen Zahlen ausruhen. Und das ist diese Lethargie unter vielen Kollegen, finde ich recht ärgerlich. Denn es geht ja um uns alle. Egal, wer in welcher Kooperation oder in welchem Verband ist. Es geht ja um das System unserer Reisebüros an sich, dass wir halt Lebenslust und Freude verkaufen. Eigentlich wir haben einen super Job. Ich kann mir keinen anderen kaufmännischen Job vorstellen, der so bunt ist und so menschenglücklich macht, wie dieser Job hier. Ich vermittle ja keine Lebensversicherung. Und ich vermittle Lebensqualität. Und das ist das Besondere in diesem kaufmännischen Beruf. Und viele sind sich nicht bewusst, dass wir wirklich an diesem Bein sägen, dadurch, dass wir den Mund halten und nicht immer weitermachen, die Kooperation anschreiben. Und bei den Verbänden ist das ja so eine Sache. Aber letztendlich sollte sich jeder an seine Kooperation wenden, auch wenn sie jetzt nicht reagieren. Aber man muss, das muss aktuell bleiben, dass das nicht vergessen wird. Denn sonst spielen wir denen in die Karten.
Wir bleiben am Ball. Lieber Alan, vielen Dank.
Ich bin ja immer positiv gestimmt, ne?
So soll das bleiben.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.